Herr, ich bitte dich nicht um Trost, um meinen Trost in meinem Sinne. Ich bitte dich aber, Herr, um Trost in deinem Sinne. Gib mir die Kraft, inniglich und zutiefst zu mir selbst zu sagen, er ist dein wahrer Hirte, jetzt darfst du stille sein in ihm. Amen. Der alte Samuel, der große Priester, Richter und Prophet, fand sich in einer ausweglosen Lage. Denn er musste eine Nachfolge haben und er hat zwei Söhne, die beide Priester waren. Wo sie waren, war Bertseba, der abseits liegt, und das ist nicht nur geografisch abseits, sondern abseits in ihrer Benehmung. Man soll immer die geografischen Orte genau schauen. Die haben genau das Gleiche, was Elis Söhne getan hat. Sie haben recht gebeugt, sie haben Dinge getan, die nicht erlaubt waren von Priester. Und Samuel hat die gleiche Fehler, der große Samuel, der in so vielen Sachen redlich und gut war, hat die gleiche Fehler gemacht wie Eli vor ihm. Er hat seine Söhne nicht im Griff. Das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft am Moment, dass die Kinder verwöhnt werden, auch die Enkelkinder. Wir leben in einer Verwöhnungsgesellschaft. Kinder brauchen beide Gesetz und Evangelium. Gesetz bedeutet Strenge und Ordnung und Disziplin, aber aus Liebe, und die Liebe trägt natürlich die Liebe Christi drinnen, und das ist Evangelium. Samuel hat das nicht getan, ein sehr gegenwärtiges Problem. Auf die andere Seite, Israel wollte einen König haben, und das läuft durch das ganze Alte Testament. Israel soll nicht einen König haben, Israel hat Gott als ihre König. Was tut man? Erstmal, warum befindet er sich in einer Lage ohne Antwort? Weil er schuldig ist. Und wir befinden uns häufig in unser Leben zwischen zwei Übeln zu wählen, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, und wir versuchen sehr ehrlich mit uns selbst, wo wir sehen, zwei Möglichkeiten, die beide Möglichkeiten nicht richtig sind. Was tun wir, wenn wir in so einer Lage sind? Wir tun, was Samuel tut, wir beten. Und Samuel kriegt eine sehr merkwürdige Antwort von einem Gott, der einen König nicht haben will, weil er selbst König ist. Und wie gesagt, das läuft durch das ganze Alte Testament. Der Herr ist König, ihr sollt kein König. Ihr wollt einen König haben, weil ihr wollte wie die Heiden sein. Und das ist heidnisch, einen König zu haben. Und Gott sagt, gib denen einen König. Wissen Sie, das ist eine der zentralen Geheimnisse, unser Herr. Er kann sich einlassen auf Wege, die er verworfen hat. Und durch diese verworfene Wege kann er ans Ziel kommen. Ich gebe euch ein sehr gegenwärtiges Beispiel. Und das ist Israel und das Gesetz. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Gesetzliches Denken ist nicht, was Jesus haben will. Wie hat er aber mein Volk, der Juden, 2000 Jahre am Leben erhalten? Durch das Gesetz. Das ist ein merkwürdiger Widerspruch, nicht wahr? Aber es ist genau das gleiche Sache wie bei dem König. Das ist ein biblisches Beispiel dafür. Gott kann Wege eingehen, welche er anscheinend verworfen hat, und trotzdem durch diese Wege zum Ziel kommen. Und er hat mein Volk 2000 Jahre durch das Gesetz erhalten. Und die Glaube wächst in Israel. Wir sehen das auch in die politische Lage. Und das ist eine Vorbereitung für die Erfüllung Israel. Und das ist die Wiederkunft Jesu und Israels Annahme von denen, den sie dort Wort haben. Now, das Faszinierende an Saul ist, dass Saul spiegelt Israel. Ich habe heute in die Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen, einen Artikel über die Fußballmannschaft Deutschland. Und ich zitiere nur, was die Frankfurter Allgemeine, ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, aber ein bisschen schon.
Die Antwort war, ein mittelmäßige Fußballmannschaft, ein mittelmäßiges Volk. Mediocre war das Wort, ein gut englisches Wort, mittelmäßig. Das bedeutet, ein Volk von Menschen, die etwas satt geworden sind. Ich glaube, wir haben auch Schweizer unter uns, und die Schweizer sind natürlich auch ein etwas satter Volk. Die haben nicht die Kriege und die Not gehabt, und das ist das Problem. Wohlstand, Selbstgefälligkeit, Ruhe will man haben, kein gefährliches Volk mehr. Die Deutschen sind alles anders als gefährlich. Ein Volk, die Mozart lieber als Beethoven mag, und so ist das in Deutschland, ist nicht mehr gefährlich. Das sage ich immer in Amerika, ja? Saul spiegelt Israel. Er ist äußerlich schwach, stark und innerlich schwach und ungehorsam. Und das Faszinierende an der Wege Samuel, die Gott befehlt, der Wege, die er mit Saul geht, bis Saul als König reingebracht, wenn die richtig gesehen, Saul wird an Gottes Stelle gesetzt. Er kriegt der Zehnte, er kriegt das Fettschwanz, welcher nach Exodus Gott gehört. Ständig, wenn man das genau richtig liest, sieht man, dass Gott ist der König und Saul gegen Gottes Wille, aber trotzdem erlaubt er das. Saul wird wie ein kleiner Götze aufgestellt werden. Die Verwerfung Saul ist ein sehr interessantes Thema, denn für einen modernistischen Theologen Saul wird der Held und nicht David sein. Und es gibt solche Auffassungen heute. Sogar der große Komponist, für meinen Geschmack der größte symphonische Komponist unseres Jahrhunderts, Carl Nielsen, der seine vierte und fünfte Symphonie von erschütternder Bedeutung sind, hat ein Oper geschrieben, Saul und David. Und es ist sehr klar, dass dieser große Komponist seine Sympathie sind mit Saul und nicht mit David. Erschütternd. Warum? Denn Saul handelt immer menschlich, aber in ungehorsam gegen Gott. Und das ist, was heute gang und gäbe gepredigt wird, Land auf und ab, das Mitmenschlichkeit, nicht die Betonung auf Gehorsam zu Gott. Ja, was passiert? Saul wartet auf Samuel. Er wartet, dass Samuel kommt als der Priester, um ein Opfer zu machen. Und Samuel kommt nicht, 7 Tage lang. Da wird ein Krieg mit den Philister. Sauls Kämpfer sind unruhig geworden. Und was tut Saul? Er macht den Opfer selbst. Na, das ist eine Tradition, eine verborgene Tradition in der Bibel, welche Siddiq, Priester, König. David, Priesterkönig, er ist die Schaubrote, tanzt um der Lade als Priester, Priesterkönig. Jesus, der Priesterkönig. Aber Saul gehört nicht dieser Tradition. Er stellte sich auf eine Stelle, wo er nicht gehört. Und er gehört auch letzten Endes nicht als König. Aber total menschlich. Was werden wir tun, wenn wir warten auf den Krieg und die Krieger sind unruhig und der Samuel kommt nicht, 7 Tage Schöpfungssaal, Gottes Zeit, und er macht das dann selber. Und dann das Zweite, was er macht, Gott befehlt bei einem Krieg, dass der Bann auf diese Leute übergeben. Ja, das ist sehr unmenschlich, sagen die modernistischen Theologen und die Menschen unserer Zeit. Warum wird ein Bann gestellt gegen die Feinde Israel? Das bedeutet, die werden alle umgebracht werden. Auf einen sehr einfachen Grund. Und wir sehen das bei dem König Salomo. Im Moment, wenn diese Völker erlaubt sein, mit ihr Frauen und ihre Götzen, Israel wird infiziert mit ihr Lehre sein, wird wegfallen und wird keine Zukunft, kein Heil mehr haben und den ewigen Tod gebracht. Und das führt so eine Gericht Gottes über Israel, die Teilung vom Reich. Das tun wir nicht mehr im neuen Bund, das tut man im alten Bund das. Und Gott hat seinen guten Grund dazu und Gott befehlt das. Und was tut Saul? Das ist eine sehr lustige Geschichte eigentlich. Bäh, bäh, ich höre ein Blöcken, sagte Samuel. Als er kommt dazu, sei hör, ich höre ein Blöcken. Alle Tiere sollen umgebracht sein, geopfert dem Herrn. Und die, ja, danke, ja, gut, dass es kein Wasserfälle hier gibt, gibt genügend hier in der Gegend, ja. Ja, die Tiere muss geopfert, die Menschen muss geopfert. Und was tut Saul? Er lässt den König, er verschont ihn, vielleicht in eine Art politisch denken, dass später könnte dieser König dann und sein Volk irgendwo ein Macht haben und ich könnte verschont. Man weiß nicht, warum er das tut, aber er opfert nicht die besten Tiere. Er behält denen für sich und für seine Leute. Und man sagt, menschliche Handlung. Warum soll man die Tiere umbringen sein? Das ist nicht nötig. Warum sollen wir nicht was davon haben? Er reagiert total menschlich. In Ungehorsam gegen Gottes Wille. Unser Glaube ist nicht gegründet auf Menschlichkeit. Unser Glaube ist gegründet auf Göttlichkeit. Und das ist ein Grundproblem in der Theologie unserer Zeit. Alles wird vermenschlicht, so vermenschlicht, dass man raubt Jesu in die modernistische Theologie von seiner Göttlichkeit, leiblich nicht mehr auferstanden, sogar nicht mehr geopfert, für unsere Schuld und Sünde nicht mehr kommend als Richter, im Namen der Menschlichkeit. Und die genaue Gegenteil ist erreicht. Denn wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist, wenn er nicht geopfert für unsere Schuld, wenn er nicht wiederkommend als Richter, dann sind wir alle hilflos. Das ist keine menschliche Lösung, sondern eine gerichtliche, schreckliche Lösung. Dann hat Jesus keinen Markt und wir bleiben alle in den ewigen Tod. Das ist die Ironie, die Paradox der modernen Theologie in die Suche des Menschlichen. Ein menschlicher Gott. Ein Gott in unser eigenes Wunschbild gegen das zweite Gebot nach Mose, du sollst kein Gleichnis von Gott machen. Hat man ein Jesus so ein guter und netter Mensch, der aber hilflos ist gegen die letzte Feinde, Sünde, Teufel und Tod und macht uns genauso hilflos. In die Ziel Menschlichkeit haben sie eine Unmenschlichkeit geschaffen, dass wir alle in den ewigen Tod übergeben wird. Denn wenn Jesus nicht wiederkommt als Richter, wenn er nicht leiblich auferstanden, wenn er nicht für unsere Schuld gestorben ist, dann ist er kein Gott und er ist hilflos und wir bleiben alle in den ewigen Tod, gerade im Namen Menschlichkeit. Ich glaube nicht an Menschlichkeit, ich bin ein Jude, ich erwarte keine Menschlichkeit. Und ich kenne mich selber gut genug, zu wissen, wie viel Egoismus in mir selber ist. Ich bin grundehrlich mit mir selber wie Luther. Er ist mein Vorbild in diesem Sinn. Ich erwarte was von Gott, weil Jesus ist anders. Und ich weiß, dass Jesu gibt uns zwei Tafeln, geht zurück, das ganze zwei Tafeln Moses zentral für die ganze Jesu-Auslegung. Die erste ist die Beziehung zu Gott und aus das kommt die Beziehung zu den Mitmenschen, nicht direkt auf Mitmenschlichkeit. Warum? Weil Gott liebt jeden Mensch als Angebot. Und nur wenn wir uns vertiefen in die Liebe Christi, bekommen wir den Kraft, wahre Nächstenliebe auszuüben. Das bedeutet Mission. Augustin definiert Nächstenliebe als Mission, die Liebe Christi weiterzugeben und dann Diakonie. Menschlichkeit, echte Menschlichkeit kommt aus Göttlichkeit, aus Christus. Ecce homo, siehe ein Mensch, siehe der Mensch, aber er ist der wahre Mensch. Saul ist ein ideales Vorbild für einen modernistischen Theolog. Wir leben in einer saulinischen Zeit, nicht in einer Zeit geprägt von David und der Sohn David von Jesus. Und was passiert? Saul wird verworfen sein von Gott. Die Grund habe ich genannt. Und dann haben wir die Einsalbung eines Weidekönig. Und wir haben genau die gleiche Lage Herodes und Jesus. Ein fleischlicher König, Saul, ein geistlicher König David und der Sohn David, Jesus. Genau die gleiche Lage. Gibt wunderbare Parallelität durch die ganze David-Geschehen. Jesus, du Sohn Davids. Und das fleischliche König hat ein Ziel. Und das ist, das geistliche König zu töten. Und wir wissen durch die ganze Bibel, dass was Welt ist, wird vergehen wie die Welt. Und was im Geist ist, in Christus ist, wird bleiben. Wir haben genügend Beispiele, Nationalsozialismus, Kommunismus, wie diese Mächte und Kräfte, die Fleisch sind, die Welt sind, die die Stärke äußerlich haben, wie sie kommen und gehen, wie sie viel verführen, auch viel von uns, weil das Weltliche in uns steckt, dieses Problem, Welt und Geist, Fleisch und Geist, die steckt in jeder von uns. Es ist nicht, als ob die Welt da draußen und wir sind nur Geist. Welt, das Weltliche, das Fleischliche steckt in jeder von uns und das Geistliche. Und die Frage ist, wer hat das Oberhand? Gott weiß, dass wir fleischlich sind, er hat uns so geschaffen. Natürlich, wir sind für Sündenfall verantwortlich. Der Geist in Christi muss das Oberhand gewinnen. Und Saul wird Schritt um Schritt im Machtbereich des Satans sein. Schritt um Schritt. Und David wird immer wachsen in seine Glaube. Na, wo kommt David erst vor? Als eine Hirte. Und wenn wir die Bibel richtig lesen, ist die Bibel immer gesamtbiblisch zu verstehen. Hirte, alle die zentralen Gestalten, oder fast alle, im Alten Testament waren Hirten. Schauen Sie einfach durch. Fängt an mit Abel. Sogar in die Urgeschichte. Es geht über Abraham, es geht über Mose, David. Schauen Sie durch. Jakob, es geht durch den Ganzen. Die sind Hirten. Und die Hirtetradition hat genau das Gegenteil. Die härteste Kritik in der Bibel sind gegen die Hirten, gegen die Priester. Schauen Sie, ich gehe rückwärts. Hesekiel 34, der härteste Text. Jeremia 23, Zacharia 11 und. Das bedeutet, dass es gute und schlechte Hirte gibt. Und hier haben wir der gute und schlechte König und wir haben auch die gute und schlechte Hirte. David ist der gute Hirte, ein König soll auch ein Hirte sein. Saul ist die schlechte Hirte. Und wir sehen auch in dieses Bild prophetisch der Wegweisung Gottes. Denn der Weg geht, der gute Hirte, der Herr ist mein Hirte, berühmter Psalm 23, und ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe liest. David und Sohn Davids. Und dann der Weg der anderen Priester, der Synagoge, welche Jesus ablehnt und mitschuldig ist an seinem Tod. Die katholische Kirche, welche das Evangelium vom Wort ablehnte und die Problematik, die wir heute in unserer eigenen Kirche haben. Kirche des Wort, Gottes Wort, nicht Menschenwort. Wir sehen, dieses Problem ist so aktuell wie möglich. Das Fleischliche und das Geistliche, der gute und der schlechte Hirte. Saul und David, Herodes und Jesus. Und wo fängt dieses Problem dann an? Gerade durch den Erfolg von David. Das ist das Faszinierende. Menschen, die Erfolg haben, wissen, ich habe ein kleines bisschen Erfolg und ich weiß auch von sehr viel Eifersucht. Ich habe mit einem Freund von mir, der ein sehr bekannter Sänger ist, christlicher Sänger und ein sehr liebevoller Mann. Er hat gesagt, er ist so ein Eifersucht. Jede Lehre, vielleicht haben wir hier Lehre, weiß, ein erfolgreicher Lehre wird nicht gemockt von seinen Kollegen. Die Eifersucht, natürlich, wir sehen das so deutlich bei die Hohepriester und Schriftgelehrten gegen Jesu. Kein Pfarrer ist glücklich, wenn in die nächste Ort die Kirche voll ist und er hat ein oder zwei Leute im Gottesdienst, ja? Es erweckt Eifersucht. Das ist übel, aber das ist menschlich und der Mensch ist böse von Jugend an. Und es ist gerade diese Gabe, die er hat. Ich nenne euch ein Beispiel, Wolfgang Amadeus Mozart, ein sehr großer Komponist. Es gab nur einen, der nicht eifersüchtig auf ihn war. Aus mehreren Gründen, das ist Joseph Haydn, mein Lieblingskomponist. Denn Haydn war wie ein Vater zu ihm, Haydn war ein guter Christ und Haydn war sicherlich ebenbürtig als Komponist mit Mozart. Und deswegen war die Eifer, der Neid nicht da. Das ist das Merkwürdige, ist, dass Erfolg bringt Probleme mit sich. Man denkt immer, die Leute, die unten sind, die haben die Probleme. Es sind die Leute, die oben sind, die Probleme, die haben die doppelte Weise. Die haben die Neid und sie haben die Probleme mit sich selbst. Denn Leute, die immer Erfolg haben, können sehr leicht überheben. Denken wir hier an Helmut Kohl, der sicherlich große Verdienst für Deutschland gebracht hat. Aber er stand über das Gesetz und ein Bundeskanzler in Deutschland steht unter das Gesetz. Und er geht immer tiefer jetzt in seine Schuld. Er vergleicht sich jetzt mit, wie die Juden behandelt werden. Ich rede nicht hier politisch, ich rede nur als Beispiel. Das ist das Problem des Erfolgs und das ist Davids Problem. Alles, was er tut, gelingt. Und deswegen ist er gehasst. Jetzt schauen wir, wie das alles anfängt. Erstmal natürlich mit Goliath. Das ist auch der Kampf Fleisch gegen Geist. Der starke Goliath mit sehr viel Humor. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Humor in der Bibel. Die Bibel ist voll mit Humor. Es sind Juden und Juden haben immer Humor gehabt. Ja, wie Goliath beschrieben wird. Schau mal, wie er geschrieben wird mit seinem Helm und wie alles gewogen und so. Das ist eine Art, ihn lächerlich zu machen. Dass die Welt wird stürzen. Ja, ich mag die beste Bilder beim Essen. Ja. Er wird so geschrieben, mit aller seiner Macht, um zu zeigen, wie lächerlich das war. Denken Sie an die Soldaten, wie Grünewald die beschreibt, bei diesem Altar, wie mit der ganzen Rüstung, und die sind zunicht gemacht von Gott. Und David nimmt 5 Steine. Wissen Sie, warum er 5 Steine nimmt? Da sollen Sie die Bibel sehr genau lesen. Da fangen Sie an, faszinierende Entdeckung. Ich brauche nur eine Hand, mit dieser Heide fertig zu werden. Gegen der mit seinen Hüllen, mit seinem Helm, mit aller die Rüstung und so weiter. Ich brauche nur eine Hand mit ihm, weil Gott ist mit mir. Und jetzt fängt die verhängnisvolle. Wir lesen aus 1. Samuel 18, aber ich vielleicht soll diese Thema nur ein bisschen zu Schluss bringen, als eine gesamtbiblische Thema und dann das Text auslegen. David begeht 2 sehr bekannte Sünde. Er ist Ehebrecher und Mörder. Vielleicht wissen Sie nicht, vielleicht haben Sie nicht genau den Text gelesen, wie Uriah umgebracht wird über Joab, der Hauptmann. David sagt, er soll beiseitig, dass er Bathseba haben kann. Mehrere Leute sterben mit ihm. Das bedeutet, David ist ein Massenmörder. Wie Paulus war auf dem Weg, Massenmörder zu sein. Da ist ein faszinierender Vergleich, David und Saulus, beide hochbegabte Leute, die beide in die tiefste der Schuld sind. Ehebrecher und Massenmörder. Und dann kommt David, der große David, der Glaubensheld, der gerechte König im Allgemeinen, der Kriegerkönig. Und dann gibt es faszinierende die Chronikendarstellung von David. Na, die modernistischen Theologen reden nicht über das Chronikenbuch, weil es gibt kaum was Originales in das Chronikbuch, aber bei David ist das faszinierend. Denn bei der Chronikendarstellung von David gibt kein Ehebruch und Mord. David wird idealisiert, so eine Art vorbildlicher König. Das war er trotz Ehebruch und Mord. Und dann kommt der Sohn Davids, legt gerade 2 Gebote aus. Welche Gebote legt Jesus aus in der Bergpredigt? Ehebruch und Mord. Gerade die 2 Dinge, die David fleischlich gebrochen hat, legt den aus im Geist. Begier außer die Ehe und Hass gegen den Bruder, damit sind wir alle Ehebrecher und Mörder, lassen wir uns nicht über die Pharisäer, die waren vorbildliche Frommen, aber Heuchler, wie wir alle sind. Die haben eine sehr schlechte Presse unter Christen gehabt, aber die waren vorbildliche, fromme Leute, aber Jesus lässt sich nur in Auseinandersetzung mit den Besten und zeigt das Heuchlerische in denen. Und Jesus erfüllte diese Gebote im Geist, lebt ohne Hass und ohne Begier und starb dann als König der Juden. Und das ist die ganze Linie von Samuels Problematik, dass er durch Gebet weiß, Gott will ein König, wie Saul als eine Art von Götze aufgestellt wird und eine König von Fleisch, aber nicht von Geist. Die Art von Verfehlung von Saul, die sehr menschlich waren, in Ungehorsam. David, der dann der wahre König ist, der große Hirte, der gerechte König, der große Kämpfer, der aber durch ein Weibsbild, Bathsheba, und ich habe jetzt was über Bathsheba geschrieben, ich arbeite über seelsorgerliche Bücher, über Nebengestalten in beide Alt- und Neu-Testament. Es ist sehr schwer zu sagen bei dieser Ehebruch. Ich glaube, das war kalkuliert. Bathsheba ist nicht sonderlich klug. Sie ist wunderschön, aber nicht sonderlich klug. Und sie kommt in alle möglichen Lagen, wo sie nicht reinkommen sollte und blickt die Sache nicht durch. Aber ich glaube, das war böse von Bathsheba, was sie da gemacht habe. Dass sie badet Nacht und weiß, dass der König da ist. Aber sie ist ein Typ, die manchmal weiß gar nicht, was für Augen steht. Also, das ist sehr schwer zu sagen. David aber weiß sehr genau, was für Augen stand, als sie nachbadet, ja. Wir sehen dann hier, wie Gott diese merkwürdige Wege geht, dass er dann zeigt sich als der König in Israel. Und ich sage euch noch eines. Wer von euch war je in einem Synagogen-Gottesdienst? Bitte Hände zeigen. Ja, das soll man. Haben Sie gesehen, die Allerheiligste, die Tora, wie die Tora angezogen ist? Mit einer Krone und die Regalie ein König. Gottes Wort, Gottes Gebote sind König in Israel. Eine zweite Linie. Und wenn Jesus wiederkommt, er wird sich als die Erfüllung der Gebote, Bergpredigt, und die Erfüllung der ganzen Gesetz und Schriften zeigen als die endgültige König. Gottes Wege sind sehr verborgen und sehr merkwürdig. Martin Buber, der größte jüdische Theologe unserer Jahrhunderts, sagt, Gott lebt im Dunkeln mit uns. Er ist paradoxisch in seiner Art. Wir kennen nicht seine Wege. Und so ist es, liebe Brüder und Schwestern, dass die Wege, die wir erlebt mit Gott, vor allem sehen wir das im Rückblick, diese Führungen. Nicht während wir die Sache selbst erleben. Es ist ein Rückblick und sind öfters Wege, die wir nicht gehen wollten. Denn die Wege sind Wege der Süchtigung. Wege, dass er uns immer mehr abhängig auf ihn macht. Wege, den wir nicht meine Wille meinen. Deswegen lernt er uns zu beten, dein Wille. Der Herr will im Dunkel wohnen, steht es im Alten Testament, und das ist eine gewisse Wahrheit auch im Neuen Bund. Seine Wege sind für uns nicht klar, die sind verborgene Wege. Und den Rückblick sehen wir da. Und wir wollen immer über ihn verfügen, wir Wunder tun, besondere Erlebnisse und so weiter. Und es ist fast immer nachher, dass wir merken, dass er ging Wege, die anscheinend Irrung und Wirrungen, wie bei Paulus, bis wir zu den geraden Straßen recht gebogen sind. Und das sind der Weg der König sein in Israel. Gesamtbiblische Themen, die Bibel ist nur gesamtbiblisch zu verstehen. Jeder Versuch, Texte aus ihrem Zusammenhang, führt entweder zu Sektierertum oder zu Modernismus, die für mich eine Art von Sektierertum ist. Sauls Eifersicht auf David, 1. Samuel 18, 5 bis 16. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Jetzt kommt sein Problem. Weil alles genau richtig. Und denk mal, Saul ist Israel gegeben, Israel zu befreien von den Philister. Wenn er ein rechter König wäre, wäre er sehr dankbar haben, jemand, der noch stärker im Kampf ist als er. Dulden, Stärke, Persönlichkeit, andere Stärke, Persönlichkeit. Ich nenne nochmal Helmut Kohl, der sicherlich große Verdienst hat. Er hat zwei Menschen, die geistig ihn überlegen war. Biedenkopf und Späth. Und er hat schnell geschaut, dass die weg von ihm kommen. Aber das ist typisch. Das ist typisch von guten und von schlechten Politikern. Starke Persönlichkeiten mögen nicht Leute in ihr Umgebung haben, die stärker sind, die kluger sind. Saul, wenn wirklich da für Israel, also die Politiker sagen immer, wir sind da zu dienen.
Wen dienen sie?
Dienen sie das Volk oder dienen sie in erster Hinsicht ihr eigener Egoismus? Ich bin sehr biblisch in meinem Urteil über Menschen, weil ich kenne mich selbst ein bisschen. Ja, und ein bisschen ehrlich mit mir selbst sind. Das Dichten und Tracken des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Ich mag kein Scheinheilige. Luther war einer, der das auch nicht ertragen könnte, die Scheinheilige. Ich sehe das Egoismus in mir und ich sehe das Egoismus in alle Menschen. Deswegen bin ich Christ geworden, weil ich brauche eine Lösung von mir selber. Und wer das nicht braucht, der braucht nicht Jesus. Wir sind nicht besser, wie Manfred Sebald, mein Freund, singt, sondern wir sind besser dran. Ja, so ist das. Luthers Menschenverständnis ist absolut biblisch. Nebenan, ich bin alles anders als ein Freund von Sigmund Freud. Aber einer verdient Freud, ist, er hat das in der Psychologie wiederhergestellt, dass die Dichten und Tracken des Menschenherz böse ist von Jugend an. Freud kann niemand helfen. Aber er hat mindestens richtig den Mensch gesehen, weil er als richtig sich selbst gesehen hat. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, das ist richtig. Und es gefiel allem Volk und auch den großen Sauls, Vorsicht. Es gefiel David den großen Sauls und alle Volk. Hier wird Neid erweckt, aber ich bin der König, ich bin Nummer eins. Denkt rein menschlich, rein fleischlich. Wenn er wirklich dafür das Volk sein, dann soll er sehr dankbar, dass er so eine General hat, ja? Man sagt in die Ehe, ich bin der Hauptmann, meine Frau ist der General, ja? Auch wie die Schwaben sagen, wir sind die Haupt und die Frau ist die Hals und dreht der Kopf hin, wohin sie will, ja? Hast du es auch richtig ausgedruckt, ja? Es begab sich aber, als David zurückkommt von Siege über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen unter Jauchzen mit Pauken und mit Zimbeln. Alte Methode. Wir haben das in amerikanischer Fußball, die wie ein Kriegssport ist. Da kommen Frauen, sehr hübsche Frauen, und sie jubeln und singen Lieder und so. Die Männer wollen zeigen, was sie können. Israel benutzt das sehr gut. Wissen Sie, wer bildet die Truppen aus in Israel? Hübsche junge Frauen lernen denen zu schießen. Und deswegen wollen sie einen guten Eindruck auf die Frauen machen und schießen sie besser und besser. Sehr kluge Methode, nicht wahr? Ja? Sehr menschlich, aber klug, ja? Mit Pauken, mit Zimbeln, das, was Männer mögen, zugejubelt von den Frauen. Wir Männer sind alle ein bisschen kindisch und kindlich, oder? Ja, ja. Ich sage immer, die Frau ist immer das stärkere Geschlecht gewesen. Da habe ich keinen Zweifel. Ich habe zwei ältere Schwestern, die lange über mich geherrscht haben. Ja, ja. Aber ich sage euch eines, Feminismus bringt die Frauenmacht um. Wissen Sie, warum die Frau das stärkere Geschlecht ist? Das Erste, was wir erleben, ist die Geborgenheit der Mutter. Und deswegen, letzten Endes, hat diese Mutter, das ist nicht Freud, das ist gesunder Menschenverstand, diese Mutter ist für uns Kraft, Fürsorge, Schutz. Und jetzt, wenn die Frauen sich emanzipieren mit Feminismus, die Männer bleiben zu Hause bei den Kindern. Und da fangen wir an, die stärkere Geschlecht zu werden. Feminismus bringt sich selbst um. Das ist lustig gesagt, aber ernst gemeint. So ist es. Wenn der Erste, was man sieht, ist der Vater, und der Vater immer da ist für das Kind, dann wird der Vater der Stärkere sein, innerlich der Stärkere. Und nicht mehr der Mutter sein. Und Feminismus bringt sich selbst um. Das ist ein faszinierendes gesamtbiblisches Thema nebenan. Dass jede Gürze bringt sich selbst um an die Stelle, wo sie sich zu Gürze macht. Elia, Baal. Baal ist ein Regengott. Es wird kein Regen noch Tau 3 Jahre in Israel geben. Das bedeutet, die Gürze ist umgebracht. Ein Regengürze, weil es keine Regen mehr geben wird. Und Hitler redet über Macht und ließ Deutschland in Schutt und Asche, der Ruf zu totaler Krieg. Und Stalin und Kommunismus redet über einen Wohlstand, eine säkuläre Utopie und lassen die kommunistischen Länder bankrott seien. Und der Präsident Harding, einer unserer dummsten Präsidenten, das ist viel gesagt, hat gesagt, in den 20er Jahren, das Geschäft Amerika ist Geschäft. Und dann kommt die Weltwirtschaftskrise. Und so ist es heute mit Globalisierung. Niemand weiß, wohin das ist und steuert. Jede Gürze. Und wie ist es mit dem Glaube an Sex heute? Der Mensch definiert sich auf die niedrigste Niveau, Sex. Ja, die Auswirkung war AIDS. Das in Amerika, wenn man Fernseher anschaut, die Ärzte kommen und predigen, kein vorehelicher Geschlechtsverkehr, kein Rauschgift nehmen, bleib treu zu deiner Frau und Mann und ihr kriegt kein AIDS. Das ist eine sehr, sehr, aber das ist alles biblisch, das kommt aus dieses Elia Baal. Und so wird es bei Feminismus. Und die Frauen sangen und reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David, 10.000, das ist die höchste Zahl damals. Und dann fängt an Neid. Wie dir gesagt, wenn Saul wirklich da ist für das Volk und nicht in erster Linie für sich, dann sollte er glücklich sein. Spielt keine Rolle, wenn David so viel umgebracht und wir gegen die Philister. Wir gewinnen. Die Tatsache ist, dass wir alles so sind, lassen wir ehrlich mit uns selbst. Wir sind Nummer eins. Wer hat das so schön gedichtet? Theo Lehmann, den Svoboda, dieses Lied. Wer ich und ich und ich. Lassen wir ehrlich mit uns selbst. Dieses Problem steckt in jeder von uns. Und wir mögen sehr immer mit christlicher Demut zeigen, mit gefalteten Händen, sehr viel Egoismus steckt in uns. Lassen wir ehrlich mit uns selbst. Deswegen leben wir aus Kreuz, aus Vergeben. Wenn wir wirklich so weit gekommen sind, und wenn wir wirklich so fromm und so gütig sind, dann brauchen wir Jesus nicht mehr. Er gibt uns neue Kraft, er vergibt uns. Warum ist Buße zentrale Thema des ganzen Bibel? Jesus fing an, Buße zu predigen, Johannes der Täufer vor ihm. Das ist der erste von die 95 Thesen. Das ist der erste Werk in Offenbarung. Warum? Weil wir leben aus Vergebung, weil wir verdorben sind. Und wer das nicht sieht, der ist kein Christ. Wer sich erniedrigt wird, erhört. Wer die Balkon, habe ich einmal, als mein Deutsch noch schlechter war, gesagt, wir müssen den Balkon aus unseren Augen entfernen, bevor wir den Splitter bei den Nächsten. Ja, aber so dick ist das, ja? Ja, lassen wir ehrlich mit uns selbst sein. Jesu Ruf ist ein Ruf zu bohrender Ehrlichkeit. Ich kann mich gut erinnern an eine die bewegendste Erfahrung, die ich als Pfarrer gehabt habe. Da war eine Gemeinschaftsstunde und kommt ein Professor, der hat 12 Kinder, das war sehr biblisch bei ihm alles, er hat 12 Kinder und er sagte zu seiner Gemeinschaft, die ein bisschen gesetzlich angehaucht war, und hat gesagt zu denen, ihr glaubt, dass ihr so weit gekommen seid. Wer von euch hat was für die Juden im Dritten Reich getan? Wir haben alle versagt und wir haben geredet, wie weit wir gekommen sind. Lass uns ehrlich mit uns selbst, lassen wir uns Buße tun. Das hat mich sehr bewegt. Was mir noch bewegt hat, ist, er starb an die Stelle in meinem Gemeindehaus. Als ich das hörte, die wunderbarste Tod, die ich wünsche für Sie und für mich, dass wir Gottes Wort predigen und sterben, als wir Gottes Wort predigen. Das ist der beste Übergang zum Himmelreich mit dem Wort, ja? Es war nicht Gottes Gericht, sondern Gottes Verheißung. Sein Tage war hin mit das Wichtigste, was er zu sagen hat, was Jesus angefangen hat zu predigen, Buße. Da grimmt Saul sehr. Er soll nicht der grimmen. Er soll glücklich sein. Die jauchzen ihn auch. Und David, das ist sein Feldherr, ja? Und das Wort missfiel ihnen. Er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir nur 1.000. Ihnen wird noch das Königtum zufallen. Und er weiß das inniglich. Dann fängt der Kampf an. Durch Erfolg. Und zwar Erfolg für Israel. Und Saul sah David schiel an, von dem Tag an hinfort. Na, ich bin jemand, wissen Sie, ich bin Dichter und Dichter sind Psychologen. Die berühmten Psychologen haben immer von Dichter gesprochen. Das bedeutet, wir haben intuitiven Sinn über Menschen.
Die größten Psychologen waren Shakespeare und Tolstoi und Fontane und so weiter. Und ich habe öfters überlegt über Menschen, die mich nicht ins Gesicht schauen könnten. Bedeutet das, sie was gegen mich haben? Und die Antwort ist nein. Sehr viele Leute können andere Menschen nicht ins Gesicht schauen, aus verschiedenen Gründen. Einmal sind sehr schüchterne Leute. Es gibt einen in meiner Gemeinde, der immer hinter meinem Rücken geredet hat. Ich habe gewusst über ihn, er behauptet, ein Pietist zu sein, aber er war kein Richtiger. Und er hat mich immer ganz fest in die Augen geschaut, als er meine Hand genommen hat. Vorsichtig zu denken, dass wenn Leute schiel sind oder dass sie daneben schauen, sicher, es kann das auch bedeuten. Aber es gibt immer viele Möglichkeiten. Wir Juden sagen, es gibt immer mindestens 3 Möglichkeiten bei aller Handeln, ja? Nicht eine, sondern mehrere Möglichkeiten. Das bedeutet nicht unbedingt diese daneben oder schiel anschauen. Am anderen Tag kommt der böse Geist von Gott. Hören Sie das? Der böse Geist kommt von Gott. Das ist eine Riesenherausforderung an uns Christen. Kann Gott einen bösen Geist schicken? Jawohl. Warum schickt er den bösen Geist? Satan ist der Staatsanwalt Gottes in der Bibel. Wo kommt er vor als Staatsanwalt? In Hiob geschehen, ja. Der böse Geist, um Gottes Zielsetzung zu dienen. Ich erzähle Sie vielleicht die paradoxisch und tiefste Aussage der Bibel überhaupt. Und das wird Sie schockieren. Der beste Diener Gottes ist Satan. Ja, der beste Diener Gottes ist Satan, gegen sein eigenen Wille. Denn schauen Sie die zentrale Geschehen in die Bibel an. Wer hat Jesus am Kreuz gebracht? Der Satan. Und wer kommt aber damit in heilsgeschichtlichen Sinn anziehen? Gott. Wer hat diese Macht über Hitler und Himmler und Goebbels und so weiter gegen mein Volk und Auschwitz? Das war der Satan. Und wer kommt anziehen? Israel kehrte 3 Jahre danach zurück und der Weg ist geöffnet für den kommenden Messias. Und wie steht es in Jesaja? Dass die Zeit wird immer schneller gehen. Und so ist es in unserer Zeit, dass wir nicht die Zeit haben, innig zu Gott zu werden. Und was steht in der Bibel? Wenn die Zeit nicht gekürzt wäre, werden wir alle von Glauben wegfallen. Es ist Gottes verborgene Weg, dass er, der Satan, dieser gefallene Engel, der seine Staatsanwalt war, will Gottes Werk zerstören. Und Gott benutzt ihn und übertrumpft ihn, dass Gott selber ans Ziel kommt. Das ist keine Entschuldigung für Satan. Er tut das aus eigener Antrieb. Die Art, wie der den Sündenfall bewirkt hat, war der Art sein eigenes Sündenfall. Er wollte wie so groß wie Gott sein. Und er versucht uns und lässt uns, bringt uns zum Fall. Was sehen wir aus das? Die Allmacht Gottes. Und mir ist das eine zentrale Thema in unserer Zeit, wo Jesus immer niedlich und süß und nett gemacht. Er ist der Allmächtige. Er hat eine Macht, die unbegreiflich ist. Und diese Macht ist in Liebe für uns da. Und es geht Wege, die wir überhaupt nicht begreifen können. Wie kann man so ein Jude sagen? Ja, Auschwitz, mit alles, was wir schrecklich erlebt. Aber da kommt die Gründung der Stadt Israel, 3 Jahre danach und der Weg zu dem Messias. Und das steht deutlich in der Bibel, in Hesekiel 37. Israel wird so ein Knochenfeld. Das bedeutet keine gute Achtung für Satan. Verstehen mich nicht falsch. Gehen Sie nicht nach Hause und sagen, der Pfarrer Jaffin ist begeistert von der Satan. Das ist nicht, was ich sage. Nein, man weiß nie, wie man verstanden wird. Was ich sage, ich bin begeistert von Gott. Gott ist allmächtig. Dass sogar sein schlimmster Widersacher gegen sein eigener Wille und Ziel Gott dienen muss. Ist es so? Ist es so? Denken Sie nach. Und das zeugt von der Allmacht Gottes. Und wir brauchen einen allmächtigen Gott. Denn Satans Art und Weise ist viel stärker als wir. Wir können nicht frontal gegen Satan kämpfen. Wir meiden das Böse und wir stellen uns unter Christi Kraft. Es gibt 3 Kräfte, 3 Mächte in dieser Welt. Die niedrigste sind wir, über uns seht der Fürst dieser Welt, Satan, über ihn steht unser Herr und Heiland Jesus von Nazareth. Ja. Und wir stetzen uns unter ihn und dann allein kriegen wir den Kraft gegen Satan. Wenn wir angreifen gegen Satan, sind wir verloren. Zwei zentrale Werke der Weltliteratur bezeugen das. Michael Kohlhaas von Kleist, das ist auch eine Vordeutung von Hitler. Kennen Sie das? Auch Luther kommt vor in dieser Geschichte, wie Michael, ein rechtschaffender Mann, und wie seine Pferde missbraucht sind und wie das alles, und er will sein Recht haben. Wie die Deutschen, von wie sie Versailles verstanden und der verlorene Krieg und allein Schuld und alles das, wir kriegen unser Recht. Und dann, weil er sein Recht nicht kriegt, fing er an, Feuer zu legen und Menschen umzubringen. Und er wird viel schlechter, als er selbst sogar behandelt war. Und so war das mit Nationalsozialismus. Das ist ein prophetisches Buch über Nationalsozialismus. Schauen Sie Moby Dick, die wichtigste Werk von einem Amerikaner. Das ist kein Kinderbuch, das ist ein tief ernstes Buch. Ahab geht gegen das Böse, das ist diese weiße Wahl. Melville nimmt das Böse, das Keusche, das Reine und stellt das in das Verkehrte. Das erschreckende Weiß, eine Landschaft ohne Orientierung. Satan, der Äffchen Gottes, das Weiß wird in satanisch und das ist der weiße Wal. Und Ahab wird fanatisch gegen der weiße Wal vorgehen. Er verliert jede Liebe, jede Barmherzigkeit und er wird dann umgebracht von dieser Börse. Wir können nie gegen den Bösen gewinnen sein. Christus gewinnt gegen den Bösen und wir müssen uns in Gebet unter sein Grab, wie sie das heute so gut beim Tisch gesagt hat, mit dem Schwert erreichen wir nicht den Sieg. Wir erreichen den Sieg durch Christi Liebe. Und so war das in die Straflage in Russland. Viel echte Christen haben gebetet für ihre Feinde. Ich war sehr bewegt, Entschuldigung, wenn ich zitiere von dem Papst, der ein hervorragender Christ ist. Er ist nicht mein Papst, ich enttrenne der Mensch von seinem Amt. Der Amt, ich habe nichts für Papsttum übrig, aber für diesen Mann als Jude muss ich viel für ihn übrig haben. Wissen Sie, wer umarmt der Mensch im Gefängnis, der versucht, ihn umzubringen und ihn vergeben hat? Wenn das nicht dein christlicher Art ist, dann weiß ich wirklich nicht. Ich bin nicht antikatholisch, ich bin Antikatholizismus. Verstehen Sie den Unterschied? Ich habe vier Brüder und Schwestern, die katholische Christen sind. Ich bin gegen Papsttum. Ich bin gegen Maria-Verehrer und Heilige und so weiter. Aber dieser Papst, dass er in die Synagoge ging, dass er die Schuld ausgesprochen über die Kirche gegen die Juden, wir haben von einem polnischen Papst sowas nie erwartet, weil die Polen war sehr stark antisemitisch. Ich trenne der Mensch von der Amt. Man weiß nie, was rauskommt, ja? Ja, ja, das bin ich ganz und gar nicht. Ich bin sehr lutherisch und sehr reformatorisch. Am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Was haben wir hier? Erstmal, wir haben die erste musikalische Therapie. Wer weiß von Musiktherapie? Hier fängt das an. Ja, ich muss sagen, ich komme nicht zur Ruhe, wenn ich die Bibel lese. Wenn ihr Freizeit, Ruhezeit habe, dann sollen sie die Bibel lesen. Das kann ich nicht tun in meiner Ruhezeit, weil die Bibel macht mich immer unruhig. Ich will immer was schreiben darüber, ich will was immer auslegen. Ich komme nicht zur Ruhe mit der Bibel. Bibel ist immer Arbeit für mich. Ich komme zur Ruhe, wenn ich ein Heidenstreichquartett höre oder ein schönes Werk Renaissance-Musik oder was von Mozart. Klare, einfache, innigliche Musik, da komme ich auch innerlich zur Ruhe. Für euch, ihr kommt zur Ruhe durch Gottes Wort. Ich kann euch nur sagen, Gottes Wort, ich arbeite jetzt auf so viele Bücher auf einmal, was mich fasziniert. Nebengestalt in die Bibel, was sie mit uns zu tun, unser Spiegelbild, so heißt mein erstes Buch. Diese Gestalten, biblische Gestalten, dein Spiegelbild.
Denn sie gucken Isaac an und Aaron. Ich nehme Nebengestalten, nicht die, die ich in zentrale Bücher mit Abraham und Jakob und Josef, sondern neben. Und alle von denen zeigen alles Mögliche in Bezug zu uns und unser Glaube. Auch im Neuen Testament, was man aus Simeon, diese 10 Versen in Simeon, habe ich 2 Predigen lang in ein Buch da gemacht, über was alles die ist, wunderbar, was die Bibel uns sagt. Aber ich kann nur sagen, für mich, wenn ich die Bibel lese, ich bin immer in Unruhe, ich will sofort was schreiben darüber, ja. David aber spielt, und schau mal, hier ist auch wunderbar dargestellt von Rembrandt. Natürlich, er zeigt in dieses Bild, der Saul, der weint wie ein Alkoholiker, der weint, ich nehme nicht mehr Alkohol und trinke den nächsten Tag, ja. So ist das. Aber es gibt eine andere Darstellung von Rembrandt, wo er den Spieß in der Hand hat. Und David mit der Musik. Und hier wird durch Bild, und nächstes Jahr, wenn ich komme, werden wir auch Bild als Verkündigung machen, als Thema, auch in die Kunstgalerie gehen. Bild als Verkündigung. Hier sieht man, das Macht der Spieß gegen der Macht der geistlichen Lieder. Der große Psalmist David. Und welcher hat die stärkere Macht? David, weil Gott mit ihm ist. Wie bei David und Goliath. Und wie wenig wir das vertrauen. Wissen Sie, wie Sie merken können, wie Sie zu Macht stehen? Benehmen Sie sich gleich, wenn Ihr Vorgesetzter zu Hause ist, als wenn jemand unter Ihnen arbeitet zu Hause ist? Seien Sie ehrlich mit sich selbst. Ich gebe euch ein Beispiel, ein lustiges Beispiel. Ich war eingeladen in eine Baptistengemeinde, und wir haben ein sehr gutes Essen gehabt. Und der Sohn sagte, 8-jährige Kinder reden ehrlich, Vater Jaffen, sollen wir öfters einladen, dann kriegen wir Gutes zu essen. Ja? Ja. Und so ist es. Ich sage immer zu meiner Frau, ich bin die wichtigste Person für dich und du bist die wichtigste Person für mich. Und auch wenn wir Leute einladen, ich halte nicht an Konventionen, ich bin sehr unkonventionell. Meine Frau bleibt trotzdem die Zentrum, nicht die Gäste, sondern meine Frau. Das ist total gegen bürgerliche Konvention, aber es sind total Einklang. Ja, ich merke, wie die Frauen sehr glücklich sind mit dieser Aussage, ja. Aber so ist es. So ist das. Und David, ein Saul hat ein Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an der Wand spießen. David aber wich ihn 2-mal aus. Na, ich bin für David genannt und das habe ich gemeinsam. Ich bin sehr flink und wenn er das getan hat, würde ich das auch ausweichen. Ich war ein sehr flinker Sportler. Man hat mich Gummiwand genannt in Tennis. Ich habe alles zurückgekriegt, bis der Gegner einen Fehler gemacht hat. Ja. Dieser Versuch, eigenmächtig zu töten, was Gott will, das ist genau, was passiert mit Israel, mit den Schriftgelehrten Pharisäer, kreuzige ihn. Und wie viele Menschen heute wollen Christus in ihr Herzen kreuzigen und ihn loskriegen? Schauen Sie die Medien an. Wir leben in so einer Zeit, aber Gott überlebt das alles. Das ist natürlich fleischlich vorgedeutet mit David, aber mit dem Sohn David. Christentum hat Kommunismus und Nationalsozialismus überlebt, weil Gott da drinnen ist. Der Geist Gottes ist stärker als der Geist dieser Welt. Der Geist der Liebe ist stärker als der Geist des Hass. Der Geist der Demut ist stärker als der Geist der Arroganz. 2-mal, ich heiße David. Wissen Sie, was der Name David Jaffin bedeutet? Jetzt haben Sie gesehen, der geliebte Schönheit, jetzt haben Sie gesehen, ja, ja. Das passt meiner Frau etwas mehr, aber man muss leben mit 3 Jahren war ich sehr hübsch, aber mit 59 Jahren ist etwas anders passiert, ja. Saul aber fürchtete sich vor David, das ist das Interessante. Wissen Sie, was das bedeutet? Diese Atheisten, diese Machtinhaber haben Angst vor uns. Pilatus, ich habe heute Pilatus behandelt, mein Buch über christliche Nebengestalt, er ist ein Nebengestalt, er hat Angst für Jesus.
Deswegen wackelt er hin und her, was er tut. Er besiegelt seinen Tod, wenn er sagt, wollte er dies, zweimal kommt das vor, wollte er diese Jesus, der Christus oder der sich die Judenkönig nennt. Und er besiegelt damit seinen Tod, denn Barabbas war ein Mörder und Bandenführer. Aber Blasphemie für einen Jude gilt als viel schlimmer als Mord, weil es hat mit der ersten Tafel zu tun. Und deswegen kreuzigt ihn. Er besiegelt seinen Tod und dann nachher versucht er, ihn freizulassen, was er nicht tun kann. Er kann. Er hat die Macht. Israel kann nicht entscheiden über Mord. Das steht sehr deutlich im Neuen Testament. Nur Pontius Pilatus kann das tun. Und seine Frau warnt ihn auch. Wir Männer, wir glauben nicht immer die Träume. Wenn unsere Frau einen Traum hat, das ist nicht immer für uns so wichtig, oder? Aber dieser Traum war sehr wichtig von seiner Frau. Die Machthaber haben Angst vor Geist. Warum sind wir Juden immer verfolgt worden? Weil sie merken, dass wir Gottes Volk sind. Und der Satan ist gegen Gottes Volk. Und da sehen wir Christen jetzt genau das Gleiche. Und wir glauben, dass wir sind ängstlich und die haben die Macht. Ich spüre das überhaupt nicht. Ich weiß, dass der Macht, der hinter uns steht, viel größer ist als die Macht dieser Welt. Und wenn ich begegne angesehene Leute, ich begegne ihnen nicht in eine weltliche Demut, in eine christliche Demut, aber niemals in eine weltliche Demut. Aber wir täuschen uns. Warum geht es den Gottlosen so gut? Und ich muss leiden. Es geht den Gottlosen nicht gut. Ich komme aus einer sehr vornehmen Familie. Und ich weiß, wie die Reichen leben, weil ich gehöre zu denen. Mindestens ich habe dazu gehört in meiner Kindheit. Und deswegen bin ich weggekommen, weil ich merke, was für eine oberflächliche und üble Gesellschaft das ist. Alle gehen zuerst Psychoanalytik und werden noch kranker. Brauchen Sie keine Angst haben für die Machthaber dieser Welt, aber brauchen Sie im Furchtleben für Gottes Gericht. Und Luther sagt in seiner ersten Römerbriefauslegung 1515, ich werde mich in die Hölle verdammen lassen um die Gerechtigkeit Gottes. Das hat mich ungeheuer getroffen. Und dann sagt er, wenn das so ist, und es ist so, Gott werde mir das nicht tun. Warum steht es immer in die Begegnung mit Gott? Fürchte dich nicht, und mit seinen Boten, das sind die Engel Gottes im Alten Testament, der Engel Gottes ist Gott selber im Alten Testament. Wir leben in Furcht vor die Allmacht Gottes, er kann uns richten. Aber wenn das so ist und wir erleben ihn so, dann komm, fürchte dich nicht. Und das Gottesfurcht wird in Gottesliebe verwandelt werden. Und wenn wir kein Gottesfurcht mehr haben, können wir seine Liebe nicht mehr erreichen. Das bedeutet, wenn Gottes Heiligkeit nicht mehr heilig für uns ist, kommen wir nicht zu seiner Gnade. Wir haben seine Heiligkeit abgeschaffen. Der Weg zu Gottes Gnade geht über seine Heiligkeit. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus die Knechtschaft Ägypten. Ich bin der Herr, dein Gott, Jesu, der euch aus die Knechtschaft der Sünde herausgeführt hat. Du sollst kein Gott neben mir haben. Ich kämpfe nicht um Gottes Gnade. Denn Gottes Gnade ist billig geworden, wie Bonhoeffer uns sagt. Alles, Gott ist nur Liebe und gnädig. Ich kämpfe um Gottes Heiligkeit, dass wir nochmals seine Gnade erreichen. Denn die Voraussetzung, Gottes Gnade zu erreichen, ist, dass er ein heiliger Gott, ein richtender Gott. Wer allein kann uns freisprechen von den Todesstrafe? Der Richter. Er hat das letzte Wort. Und wenn Gott kein Richter mehr ist, dann bleiben wir in den ewigen Tod. Der Weg zu Gottes Gnade geht über Gottes Heiligkeit. Und ein Gott, der nicht mehr heilig ist, kann nicht mehr gnädig sein. Deswegen Bonhoeffers Aussage über diese billige Gnade. Ich kämpfe die umgekehrte Richtung von Luther. Denn Luther erlebte einen Gott, der überstark und strafend war für ihn. Und er sucht seine Gnade. Und ich begegne einen Gott, der so ein süßer Püpplein in die Krippe, der liebe Jesulein, die ständig gepredigt wird, ein Gott ohne Macht. Und mein Weg, und ich glaube, der Weg einer echten biblischen Theologie heute ist genau die umgekehrte Richtung. Zurück den heiligen Gott wieder zu entdecken, dass wir dann sein Gnade Haben Sie verstanden? Das ist ein sehr zentraler Punkt. Bonhoeffer hat gesagt, Gnade ist billig, es hat keinen Sinn mehr. Wir stehen auf die andere Seite der Problem. Gott hat sein Vollmacht verloren in die Theologie. Wo ist Gott am meisten, wo kommen die Leute im Gottesdienst am meisten? Zu Christvesper. Und was für ein Gottesbild haben sie? Die süße, nette Jesulein in die Krippe, ja? Der, über wen ich letzten Endes herrsche. Das ist ein ganz anderes Gottesbild, als mit wem Luther beschäftigt war, der für ihn ein strafender Gott ist. Dieses Bild will ich auch nicht. Was ich will, ist zurück zu seiner Heiligkeit in Erkenntnis, nur der heilige Gott kann gnädig sein, nur der zornige Gott kann der liebende Gott sein. Es läuft durch die ganze Bibel. Das ist grundlutherische Theologie, nur er kommt von der anderen Richtung. Haben Sie verstanden? Ich will Sie nicht zu einem strafenden Gott zurückführen. Ich will nicht John Knox. Wissen Sie, wer John Knox war? Der große reformierte Prediger in Schottland. Sein Hauptverbündeter war sein Mesner. Ihr werdet alle in der Höhlenfeuer kommen, wenn ihr nicht glaubt an Jesus. Sag zu seinem Mesner, mehr Holz drauf, mehr Holz drauf. Und dann bis 40 Grad war das. Alles sind in Schweiß, wie das für die letzten paar Tage war. Alles in Schweiß verwandelt sein in der Höhlenglut. Na, das ist nicht, was ich will, dieses Bild von Gott. Ich will, dass wir verstehen, der allmächtige und der liebende Gott. Der heilige Gott und der gnädige Gott. Und das ist der gleiche Gott. Und wir stehen in einer Zeit, wo Jesus nur nivelliert wird und machtlos gemacht wird. Und deswegen kann kein Gnade mehr geben. Das ist die Schlussfolgerung auf Bonhoeffers Aussagen. Und Saul fürchtete sich für David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Mitte, das war klug, aus seiner Nähe. Meide das Böse, das war die klugste Sache, die Saul je tun könnte. Danach tut er nicht mehr klug. Er sieht die Gefahr vor Augen und er will weg. Er will es nicht anschauen. Meide das Böse, wenn man in irgendeine Versuchung komme. Meide das Böse und stellt man unter Christus. Er tut das natürlich nicht. Nebenan Hitler hat auch das Gleiche angefangen. Er wollte nicht die Juden zuerst umbringen. Er wollte einfach aus Deutschland bringen, wegbringen. Und nur Schritt um Schritt kommt er zu dieser sogenannten Endlösung. Und setzt ihn zum Obersten über 1000 Mann, nicht 10.000 Mann, sondern 1000 Mann. Interessant auch der Zahl hier. Obersten über 1000 Mann. Saul hat 1000 umgebracht. Interessant die Zahlen hier. Und David zog außen ein für dem Kriegsvolk und richtet alle sein Tun recht aus, wie immer. Und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihn für David. Aber ganz Israel und Juda hat David lieb, denn er zog aus und ein für ihnen her. Und wir werden sehen, dass Israel von David wegfallen wird. Genau wie Israel von Jesus weggefallen, als Jesus hört auf, Wunder zu tun. Und wir leben in einer wundergläubigen Zeit. Alles wird Wunder. Und als Jesus hört auf, Wunder zu tun und sagt, ich gebe nur ein Zeichen, das sind die 3 Tage im Bauch des Wal. Da fallen sie weg. Und so war es in die Wüste. Bei den Israeliten in die Wüste, als Gott aufhörte, die Wunder zu tun. Wir sind im Kreuzesnachfolge gerufen sein. Lassen wir das niemals vergessen. Nicht in eine Wundernachfolge. Und unser Gott ist ein Gott, der durch sehr verborgene Wege geht. Denn Menschen kommen nicht zum Glauben oder fast nie zum Glauben durch die Wunder der Schöpfung. Nur die Genies wie Einstein, Heisenberg und Planck glauben denn an die Schöpfer Gott und Heisenberg und Planck auch an Christus. Und Menschen kommen selten zum Glauben durch menschliche Liebe. Die kommen zum Glauben, weil sie geschlagen sind, weil sie Krebs kriegen, weil ihre Frau stirbt, weil ihr Kind überfahren wird. Ich habe gerade meinen letzten Vortrag, kam ein Mann zu mir und sagte, Sie haben so viel Recht. Ich kam zum Glauben, weil mein Sohn, 15-jähriger Sohn, überfahren ist von einem Auto. Und ich fing an, mein ganzes Leben nachzudenken. Und das hat mich zu Christus geführt. Gottes Wege sind verborgen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Amen.